ARD Sounds.
Hallo everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen. Willkommen zu einer Folge, die heute ganz im Zeichen eines besonderen Datums, eines besonderen Tages steht, der sich diese Woche am kommenden Freitag zum 25. Mal jährt. Die Rede ist vom 11. September 2001, die Anschläge in New York. Und wir werden in dieser Folge darüber reden, was dieses Datum mit der Welt gemacht hat, ein Tag, der die Welt verändert hat und wie er auch nicht nur in den USA viel verändert hat, sondern eben auch bei uns in Deutschland. Ein wirklich denkwürdiger Tag, an dem einer dieser Tage, wo jeder weiß, glaube ich, der den erlebt hat, bewusst erlebt hat, wo er war, als er davon gehört hat.
Unbeschreiblich, Menschen rennen hier durch die Straßen in Panik. Sie haben Tränen im Gesicht, sie suchen die Polizei, sie suchen die Feuerwehr, sie versuchen ins Krankenhaus zu kommen. Keiner weiß, wo er hinlaufen soll. Es sind unbeschreibliche Szenen, die sich hier im Moment abspielen.
Mit den Klängen von Enya, Only Time, das war ja der Soundtrack zu diesem Ereignis, wenn man so will. Bei jedem Rückblick lief das. Und die Stimme, die wir da gerade gehört haben, das war die von unserem Kollegen und ARD-Reporter, der damals Korrespondent war in New York, Carsten Fick. Und den begrüßen wir jetzt hier im Studio. Hallo und herzlich willkommen, Carsten.
Hallo, grüßt euch. Ich muss immer noch schlucken, wenn ich das höre.
Ja, es geht, glaube ich, vielen Menschen so. Wir wollen aber eben nicht nur zurückblicken, was an diesem Tag da passiert ist, was du erlebt hast, Carsten, sondern wir wollen auch schauen, was es für Deutschland bedeutet hat. Denn das war ja das Kuriose, wenige Tage nach diesem Tag, ein Dienstag 2001, stand plötzlich Harburg im Mittelpunkt, denn von dort waren einige der Todespiloten gekommen und es gibt seit dieser Woche in der ARD Sounds App einen neuen Podcast dazu, Pearl Harburg, und dazu recherchiert und sie hostet auch diesen Podcast, hat Konstanze Nastarowitz, unsere Kollegin, auch dir herzlich willkommen hier bei uns.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Ja, in gewisser Weise Gänsehaut, aber natürlich auch mit einer Beklommenheit nach wie vor, auch wenn das ein Vierteljahrhundert jetzt her ist, diese Woche. Carsten, erzähl uns einfach mal, wie du das erlebt hast. Das war ja ein wunderschöner Spätsommermorgen in New York und du warst da als Korrespondent und der Tag begann eigentlich.
Ja, ganz schöner, ganz heller, blauer Himmel. Und auch nicht so heiß. Es war schön. Ich war früh im Büro. 8 Uhr war ich da und irgendwann so kurz 8:50 klingelt mein Telefon. Kollege ist dran, sagt, ich stehe hier gerade bei mir auf dem Balkon. Ich sehe World Trade Center. Das eine brennt. Da muss irgendwie ein kleiner Flieger reingeflogen sein. Und mach mal New York One an. Und da sind ja diese stationären Kameras. Also man sieht die ganze Stadt sozusagen auf dem Bildschirm. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. So, dann kam man auch stundenlang, ehrlich gesagt, nicht mehr vom Mikrofon weg. Zuerst wusste man nicht, was los war. Und in dem Moment, wo der zweite Ansturz dann passierte, da war irgendwie dann relativ schnell klar, dass sich das um einen Anschlag handeln muss. Und da brach ein bisschen Hektik und auch ein bisschen Panik aus, ehrlich gesagt.
Wie surreal muss das für dich gewirkt haben? Wir haben die Fernsehbilder alle verfolgt hier in Deutschland. Du warst direkt in der Stadt, du hast die Rauchwolke gesehen. Du bist im Laufe des Tages auch Richtung Ground Zero, wie dann der Ort rund um die beiden Türme, die dann einstürzen, bekannt wurde. Ja, wie war das?
Ja, so surreal. Im ersten Moment denkt man vielleicht gar nicht so, da ist das ein Abarbeiten. Da rufen die Sender an, da reportiert man, da macht man, da tut man, da geht runter und mit seinem Mikrofon läuft rum. Dieser Moment, wo man sagt, was ist hier eigentlich passiert, der kommt dann irgendwie, wenn man nach einem Tag, wenn man zu Hause sitzt, wenn man sagt, was ist hier eigentlich die letzten 24 Stunden, die letzten 2 Tage passiert? Wie irre ist das eigentlich, was hier passiert ist? Dann kommt so das Bewusstsein, so im ersten Moment ist es abarbeiten und versuchen, die Sender aus Deutschland irgendwie zu bedienen mit Reportagen. Wie gesagt, es wurde alles live gemacht, weil das, was man aufzeichnen wollte, konnte man nach 5 Minuten wieder wegschmeißen, weil schon wieder was Neues passiert war, weil man überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht.
Und ihr hattet die besondere Herausforderung im ARD-Studio New York. Dazu auch noch, dass der Kollege vom Fernsehen, der Korrespondent Gerald Baas, der ja auch für Kanada zuständig ist, gerade auf Drehreise, auf Recherchereise in Kanada war und gar nicht im Land sozusagen. Und ihr musstet da auch da einspringen.
Der konnte gar nicht so schnell zurückkommen. Der ganze Flugraum war gesperrt. Der ist von Kanada aus, ich glaube, 3 Tage mit dem Auto zurück nach New York gefahren, um irgendwann wieder da zu sein. Und wir haben dann eben auch noch ein bisschen als Hörfunkkorrespondenten ein bisschen Fernsehen mitgemacht, mein Kollege Thomas Nils und ich. Und insofern musste man auch immer ein bisschen jonglieren, weil die Radiosender, für die wir eigentlich da waren, wollten was und das Fernsehen wollte auch was, sodass man einfach auch ein bisschen unterbesetzt war in diesem Moment auch leider. Aber irgendwie haben wir das versucht hinzukriegen und haben versucht, da das Möglichste abzudecken, was irgendwie ging.
Es war, wie du sagtest, total Chaos. Also es gab viele Fragen. Niemand hat ganz genau gewusst, war das eine Attacke? Was kommt zunächst? Was wird passieren? Also hast du an deine Sicherheit gedacht? Also viele Leute sind, klar, weil viele, der Subway hat nicht funktioniert, viele Leute sind einfach zum Fuß über der Brooklyn Bridge gegangen. Also hast du auch dich in Sicherheit gebracht oder daran gedacht?
Ja, nicht in Sicherheit gebracht, aber ich habe mal dran gedacht. Ich habe dann daran gedacht, als es hieß, als unklar war, wie viele Flieger sind eigentlich noch in der Luft. Es gab ja insgesamt 4 Flugzeuge, die entführt wurden, 2 stürzten ins World Trade Center, einer ins Pentagon, einer in Pennsylvania abgestürzt. Und dann hieß es immer, wir wissen nicht genau, wie viele Flieger sind noch in der Luft, wie viele Flugzeuge sind noch entführt. Und da stellt man sich dann schon die Frage, wenn man in New York, wenn man so dicht dran ist, 3 Kilometer vielleicht entfernt von Ground Zero, wie sicher bin ich hier eigentlich und was passiert hier? Wie geht das weiter? Und es kam hinzu, dass wir zumindest ein Kamerateam bei uns im Büro hatten. Also der Korrespondent war nicht da, aber das Kamerateam ist mit Ton ist runtergefahren. Die wollten Filme machen, die wollten Bilder machen, die wollten dicht ran ans World Trade Center, als sie brannten. Und auf einmal stürzten die zusammen und du wusstest nicht, die Kollegen hier von nebenan, wie dicht sind die dran gewesen? Sind die noch weggekommen?
Ja, und genau diesen Moment, den hast du ja dann auch reportiert, live und mitbekommen. Hören wir mal da kurz rein.
Rufenbett, und in diesem Moment sehe ich, wie das ganze obere, zweite, wie das zweite obere Stockwerk des World Trade Center explodiert. Und nun bricht auch das zweite Gebäude des World Trade Center in sich zusammen. Das ist wirklich eine Katastrophe, die hier passiert im Moment. Das zweite Gebäude des World Trade Center ist in diesem Moment auch zusammengebrochen. Wenn ich das richtig sehe, Schutt und Asche, man kann kaum noch etwas erkennen. Und es müssen wirklich zahlreiche Opfer hier sein. Hier wird mit Sicherheit der Notstand ausgerufen, der nationale Notstand. Und es ist wirklich im Moment noch völlig unklar, wie das hier weitergehen soll, was sich hier noch heute ereignen wird.
Schwer zu ertragen.
Ja, kommt da die Erinnerung, wenn du da dich selber auch nochmal hörst, hoch an diesen Tag, an diese.
Also ich kann mit dem Ereignis sozusagen mit 9/11 eigentlich ganz gut leben, im normalen Leben. Aber ich habe das natürlich jetzt in den Jahrestagen, 1 Jahr danach, 10 Jahre danach, 20 Jahre nach, 25 Jahre, immer wieder hochgeholt, die Erinnerung. Und dann macht das was mit einem und dann fällt es schwer.
Mhm. Ja, das glaube ich. Es ist die Stadt, in der du gewohnt hast, in der du gelebt und gearbeitet hast. Und es ist etwas, was New York verändert hat, aber auch das ganze Land. Darüber wollen wir auch sprechen. Vielleicht ganz kurz, Constanze, du warst
7,
als das passierte, ja. Vor einem Vierteljahrhundert. Und dennoch hat das ja Nachwirkungen auch gehabt. Und du hast das schon mitbekommen, dass da irgendwas passiert ist. Was
eigentlich besonders ist, weil ich erinnere nichts Sonstiges aus meinem Leben als 7-Jährige, außer vielleicht irgendwie Bibi Blocksberg oder so. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch von diesem Tag zumindest so eine vage Erinnerung, dass ich mit meiner Mutter damals in einer Turnhalle war bei einem Klassenfest. Meine Mutter ist Lehrerin. Und auf dem Rückweg im Auto habe ich noch so ein Bild vor Augen, wie ich das im Radio irgendwie das erste Mal gehört habe. Und ich vermute, dass sich das auch so eingebrannt hat, weil als Kind das ja auch irgendwie irritierend ist, wenn Erwachsene sich plötzlich ganz anders verhalten, als man so kennt. Und zu Hause lief halt der Fernseher, was bei uns auch nicht so typisch war. Und ich habe diese Erschütterung, glaube ich, so ein Stück weit gespürt. Und ich glaube, deswegen hat das sich so eingebrannt. So,
ja. Ja, die sich vererbt hat. Carsten, du hattest gesagt, 4 Flugzeuge insgesamt sind an diesem Tag entführt worden von Terroristen, die unter anderem sich hier in Hamburg zusammengefunden hatten. Ein Generationenschock nennt es der Spiegel, nicht zu Unrecht. Und Osama bin Ladens Terrororganisation Al-Qaida hat diese Anschläge zu verantworten gehabt. Die zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York, einer ins Pentagon und einer abgestürzt, weil die Passagiere das mitbekommen hatten. Dann
Cockpit und, gestürmt haben, ja.
Ja, und gesagt haben, wir müssen das irgendwie verhindern. Fast 3000 Menschen sind damals gestorben und die meisten davon eben beim Einsturz der Twin Towers. Jeff, für uns beide war das ja auch ein Datum, das eine Zäsur ist. Und auch in den USA redet man von vor 9-11, wie dieser Begriff. In den USA wird der Monat im Datum immer zuerst genannt, also 9 für September, 9-11 und nach 9-11. Wir haben jetzt von Constanze und Carsten gehört, wie sie diesen Tag erlebt haben. Und du hast ihn zunächst erstmal gar nicht mitbekommen, weil du in San Francisco warst.
Genau, ich war, also wir waren eigentlich da am Wochenende vor zusammen auf eine Hochzeit in Italien von einer ehemaligen Austauschschülerin. Und ich war dann an der Montag auf meinen Weg zurück nach San Francisco und bin angekommen, also nach Mitternacht gelandet kurz vor und bin dann sofort ins Bett gegangen wegen Jetlag und die ganze Reise und bin dann den nächsten Morgen aufgewacht gegen 6, als der Festnetz geklingelt hat ohne Ende für eine halbe Stunde, bevor ich aufgestanden bin und bin rangegangen und es war meine Mutter und sie hat dann sofort gesagt, oh mein Gott, du hast es geschafft. Ich war so, ja, Mama, ist klar, ich bin zurück und ich will jetzt schlafen, also es ist 6 Uhr morgens und sie hat gesagt, mach der Fernseher an, wir sind unter Attacke. Ich war so, hä? Und genau, dann habe ich die Fernseher angemacht und habe gesehen die Bilder und war mich immer nicht klar ganz genau, was es war, was es bedeutet und bin dann normal zum Arbeit gegangen. Ich bin immer zu Fuß gegangen. Es war eine halbe Stunde und ich habe meinen, nicht AirPods, aber Walkman und hat NPR die Nachrichten gehört und habe gemerkt, auf die Straße, es gab keinen Verkehr, kein einziges Auto auf die Straße, auch in San Francisco. Ich meine, wir waren auf die andere Küste, aber gab es also gefühlt stop still. Und an jeder kleinen Bodega oder Café, wo ich vorbeigelaufen bin, gab es einen kleinen Fernseher oder jemand hat einen Fernseher rausgeholt. Und alle waren in Gruppen, standen vor dieser Fernsehen, haben nur zusammen gestanden und geschaut und ohne Worte, ohne ein Pieps. Und dann habe ich gehört, wie du, Carsten, einer Journalist, dann hat berichtet, als weiß nicht, ob das der erste oder zweite Turm war, aber als es runterkam und als sie berichtet hat live, wie ihre Stimme einfach, sie hat weiter gesprochen, aber man hat gemerkt, sie findet kaum die Worte zu beschreiben, was gerade passiert und könnte selber nicht glauben, was passiert bevor ihren Augen. Und ich bin auch so einfach stockstill geworden. Und es war eine surreale Moment, wo ja, man hat nicht gewusst, was es bedeutet. Was passiert zunächst? Gibt's, wie viele andere Flieger sind in die Luft? In San Francisco selber, ich habe ein bisschen außerhalb des Zentrums gearbeitet, aber downtown haben die alle nach Hause geschickt, weil die haben nicht gewusst, ob es gibt, ne, auch Pläne für einen anderen Tag, auch in San Francisco oder, und haben alle nach Hause geschickt. Aber, und diese ersten paar Tage waren wirklich, also wie du sagtest, Constanze, alle saßen einfach vor der Fernseher für die nächsten paar Tage und hab versucht, Familie, Freunde zu erreichen oder so helfen, also Leute zu finden auch. Aber dieses Gefühl von also Unsicherheit, was kommt next, was bedeutet das, wie geht es weiter, haben alle gespürt.
Ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt gewesen, diese Unangreifbarkeit, die USA eigentlich immer gespürt haben, weil sie eben auf beiden Seiten einen Atlantik oder einen Pazifik, einen Ozean jeweils Distanz zum Rest der Welt haben und dann aber eben selber angegriffen zu werden auf diese Art und Weise, das war ein tiefer Schock für die gesamte Gesellschaft, auch weiter über die Grenze von New York hinaus. Ich kann mich noch erinnern, dann, dass die Leute im Mittleren Westen, in irgendwelchen Provinzen, Hamsterkäufe von Toilettenpapier bis Konserven dann getätigt haben, weil eben niemand genau wusste, was das bedeutet. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob man es genau vergleichen kann, aber nicht umsonst heißt euer Podcast, Constanze, Pearl Harbor, weil Pearl Harbor, also der Angriff auf die Inseln Hawaii durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg, das war, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar. Man kann das nicht ganz vergleichen, aber das ist so im Mark getroffen und der Schock über etwas, was nicht für möglich gehalten wurde, das war, glaube ich, die Essenz jetzt eben auch von von 9-11 und weil du die Stimme der Reporterin angesprochen hast, die darüber berichtet. Ich finde, Carsten, bei dir hat man das auch so ein bisschen in der Stimme da auch gehört. Dass, wie hast du es geschafft, ja, da durchzuhalten?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nur, dass mir die Stimme wegging. Ich war live drauf, wie gesagt, für einen Sender. Und dann waren vorher auch die Fragen, die normalen Fragen von Moderatoren, brennt jetzt, kann das sein, dass diese Türme zusammenstürzen, kann das sein, da habe ich am Anfang immer noch gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, die sind stabil gebaut, man weiß, wie viel tausend Leute da drin sind und dann in dem Moment, wo du redest, passiert das und dann kommt dieses halt, dieses rettet man sich mit so einem rettet man sich da irgendwie und verschafft sich ein paar Sekunden, um mal durchzuatmen und man merkt es jetzt sogar an meiner Stimme wahrscheinlich, dass das mich immer noch toucht.
Absolut. Es ist auch etwas, selbst wenn es ein Vierteljahrhundert her ist, manchmal denke ich auch, es wäre so, als wäre es gestern passiert. Und ich weiß auch sehr genau, wo ich war an dem Tag. Ich war im Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk in der Ausbildung und das war mein erster Tag. Es war ein Dienstag und der Montag, weil Jeff und ich eben von dieser Hochzeit in Italien zurückkamen, hatte ich den Montag mir noch freigenommen. Und dieser Dienstagvormittag begann ganz entspannt in einer Redaktion, die ARD-Zulieferung. Das war eine Station und diese Redaktion ist diejenige, die sozusagen die schnelle Eingreiftruppe beim NDR-Fernsehen in Hamburg, die macht für die Tagesschau, für Tagesthemen aus Hamburg die Berichte und aber auch Brennpunkte und Sondersendungen. Und plötzlich kam einer in die Redaktion, so gegen kurz nach Mittagessen, guck mal, da ist so ein Flugzeug. Und wir dachten dann, das ist vielleicht so eine kleine Cessna, ein Sportflugzeug oder so, ist da ins World Trade Center gekracht. Und dann, wie du sagtest, Carsten, überall sind ja Kameras aufgebaut, man konnte es dann live verfolgen. Und ich weiß noch genau den Moment, als das zweite Flugzeug dann reinkrachte, dachten wir erst, oh, guck mal, das ist eine Wiederholung, das hat jemand gefilmt, wie das eine Flugzeug da reingekracht ist. Und irgendwann merkten wir, im Moment mal, der andere Turm, der raucht ja immer noch. Jetzt rauchen plötzlich beide. Und dann war das wahrscheinlich bei dir euch so ähnlich im ARD-Studio in New York. Ein kurzer Schockmoment und dann kommt so dieser Modus rein, okay, was müssen wir jetzt machen? Wo kriegen wir Bilder her? Und danach haben wir eine Woche durchgesendet. Und weil ich ja vor dem Volontariat als Producer, als freier Mitarbeiter im ARD-Studio in Washington gearbeitet hatte, einige Monate und mich da ein bisschen auskannte, hatte mich damals Klaus Kleber, der Studioleiter war damals für die ARD in Washington, angefordert mit zwei Kollegen auch vom NDR-Fernsehen zur Verstärkung. Aber der Luftraum war ja gesperrt. Es gingen keine Flieger mehr über den Atlantik. Und dann erinnere ich mich, nach einer guten Woche, der erste Flieger, der dann überhaupt wieder rüberging, war nach Kanada, nach Toronto. Und dann haben wir gesagt, okay, immerhin sind wir dann auf der anderen Seite. Und dann sind wir nach Toronto geflogen und dort dann mit einem Mietwagen irgendwie 20 Stunden bis nach Washington und dann die nächsten Wochen. Also ich glaube, ich habe dann insgesamt fast 2 Monate da noch verbracht, ging es erstmal nur darum, zu berichten und einzuordnen und da schaltet man vielleicht in so einen professionellen Modus und kann vielleicht vieles erstmal ausblenden, aber mir ging es so ein bisschen wie dir, Carsten, dass man dann erst so, ja, so manchmal, wenn man eine ruhige Minute hatte oder auch mal am Pentagon vorbei dann ging in Washington, das ist wirklich passiert, dass es dann einen doch erwischt hat.
Ja. In der Tat, abends, wenn du zusammen sitzt dann irgendwie nochmal und denkst, was ist hier die letzten Tage passiert, wenn es vielleicht auch schon 2-3 Tage her ist, aber du hast dann auch immer noch diese Erinnerung, ich wohnte im 13. Stock, hatte so ein bisschen Weitsicht aus meinem Fenster raus und man war immer irgendwie in Panik, da flogen Flugzeuge, dann denkst du, warum fliegt der da? Fliegt der nicht zu tief irgendwie? Warum fliegt der da? Und du warst immer irgendwie aufgeregt und du hattest 2 Wochen lang diesen Geruch auch in der Nase, diese riesige Wolke, die über Manhattan hing. Du konntest die Fenster nachts nicht aufmachen, du konntest nicht vernünftig schlafen, weil immer dieser Geruch, dieses Verbrannte über der Stadt lag, über Manhattan lag. Also das hat dich sozusagen auch dann noch 1-2 Wochen immer wieder mitgenommen und die Menschen auf der Straße, viele hatten irgendwas angeklebt an einen Laternenpfahl, Leute, die gesucht werden. Und diese ganzen Menschen, die dort auch noch panisch waren und die auch Leute verloren hatten, die auch Angehörige hatten oder Bekannte hatten, die dort gearbeitet haben. Das hat einen da sehr eng und sehr intensiv natürlich die nächsten Tage und Wochen begleitet.
Und du hast dann auch viele Geschichten auch darüber berichtet, über Helfer, über überlebende Angehörige und du hast dann auch jemanden getroffen, der ja, Glück, ein riesiges Glück hatte und im World Trade Center aber war, als das erste Flugzeug im Nachbarturm einschlug. Und da hören wir mal kurz rein.
Der Versicherungsmakler Klaus Borchert saß an diesem Tag bereits früh an seinem Schreibtisch. Südturm, 103. Stock. Plötzlich entdeckte er aus seinem Fenster ein riesiges Loch im gegenüberliegenden Nordturm. Feuer, Qualm, verzweifelte Menschen. Wie viele hundert andere machte auch er sich auf den Weg nach unten, vom 103. Stock über die Treppe in die Freiheit. Und plötzlich, ungefähr in der 50. Etage, ein lauter Knall.
Ein paar Leute haben aufgeschrien, ein paar mehr wahrscheinlich geweint, aber es ging immer noch relativ ruhig weiter. Die Leute liefen weiter. Es war eigentlich nicht die Panik da, die man vielleicht erwarten konnte, weil wir wussten nicht, was passiert war.
Draußen ein ganz anderes Bild, denn der Knall, den Klaus Borchert hörte, das war der Moment, in dem das zweite Flugzeug in den Südturm in seinen Turm stürzte. Ein Hubschrauberpilot beobachtete, wie das Gebäude zwischen dem 78. und 84. Stock förmlich explodierte. Von Süden kam das Flugzeug, so ein weiterer Augenzeuge, ganz tief über der Stadt, und er ist sich sicher, es war ein Terroranschlag.
Ja. Einmal durchatmen.
Ja, in der Tat, also dieser Versicherungsmakler Klaus Borchert hatte eben das Glück, dass er unterhalb des Einschlags war und dann eben sich retten konnte und rausging. Und
man muss sich das mal vorstellen, 103. Stock, da hat er gearbeitet und ist 103 Stockwerke nach unten gelaufen. Und als er im 50. war ungefähr, da hörte er diesen Knall. Und was ich finde auch immer ergreifend ist, dem kamen ja Feuerwehrleute entgegen. Mhm. Die sind nach oben gelaufen, die haben versucht irgendwie zu löschen, die haben versucht zu helfen. Keiner weiß, wie viel davon noch rausgekommen sind am Ende. Und dann kommt er runter, kommt raus, sieht, oh, das war ja der Turm kurz über mir, als ich im 50. Stock war, und sieht dann sogar noch, wie der Turm zusammenstürzt. Ich habe seitdem immer mal wieder mit ihm telefoniert, um mal zu fragen, wie es ihm geht. Inzwischen ist er wieder dann in Deutschland auch gewesen. Und er sagt, er hat es ganz gut verarbeitet, aber hat auch wirklich lange Therapie gemacht, weil er hat, glaube ich, so hat er mir erzählt, 181 Kollegen und Freunde bei diesem Anschlag verloren.
Ja, das sind eben die Geschichten, die dieser Tag hervorgebracht hat. Und davon gab es unzählige Tausende. Wir haben uns auch nochmal dran erinnert, Jeff und ich, an so die Tage danach. Und natürlich, du hast die First Responders angesprochen, die Feuerwehrleute in erster Linie, die ja einen besonderen Stolz auch haben, in New York ihre Arbeit zu tun und eigentlich ja auch Feuerbekämpfung in Hochhäusern trainieren und das gewohnt sind. Aber das ist natürlich etwas, was ganz anderes gewesen. Und Jeff, du bist ja dann kurz darauf, ein Jahr später, nur nach New York dann gezogen, um zu studieren an der Columbia University, hast du International Relations studiert. Die Stadt war dann immer noch natürlich von diesem Trauma sehr geprägt und gezeichnet. Ich habe dich auch besucht, bin dann zu den Memorials und Ground Zero und den Aufräumarbeiten, die da immer noch andauerten, gegangen. Also das war nicht zu übersehen.
Auf jeden Fall. Also es war, also vier von meinen Klassenkameraden waren dann in New York an diese Tag und haben ganz tolle Erinnerungen, wie viele Leute, die du kennengelernt hast, Carsten. Und also das Gebäude auf der Campus von Columbia, wo meine Klassen waren, war die höchste Gebäude. Und also das war auch ein Ort, wo alle haben dann diese Woche dann diese nicht zum Gebäude gekommen, weil es gab dieses Gefühl, dass man weiß nicht, wer könnte der nächste Target sein, und immer noch viel Unsicherung, viel auch Leute, Freunde, die getroffen waren, und viele, die dann sind downtown gegangen und haben versucht zu helfen, dass also Wasser und Essen zu verteilen war oder Leute zu helfen, also diese Posts mit vermissten Leute überall zu posten, zu tun, also Blut zu geben,
wie sagt Blutspenden. Man,
Blutspende zu machen, zu helfen, wie sie könnten. Aber das war, ich glaube, es hat New Yorkers wirklich zusammengebracht, weil es war, also das ganze Land fühlte sich unter Attack, aber New Yorkers besonders, dass ihre Stadt war unter Attacke. Und wie wir gesagt haben, es war auch in Washington und Pennsylvania, aber es hat wirklich New Yorkers wirklich zusammengebracht.
Gab ganz viele Solidaritätsveranstaltungen, Konzerte, wo unheimlich viel auch geweint wurde, natürlich, wo Musik gespielt wurde. Und da gab es unheimlich, und wo du gerade sagst, auch nach unten gegangen. Ich bin dann auch unten gewesen. Ich meine, es war ein Tag nach den Anschlägen, wo da immer noch verwirrte Menschen rumliefen und wo Angehörige gesucht wurden, wo mich eine Frau angesprochen hat, weil ich hatte ein Mikrofon in der Hand. Und sie sprach mich dann auf Englisch an, ob ich nicht einen Aufruf machen könne. Irgendwie, sie würde ihren Mann noch vermissen. Der hat da gearbeitet. Da.
Ich muss sagen, dieses Thema Zusammenhalt, das fand ich total faszinierend. Das haben wir häufiger auch in den Interviews gehört mit Angehörigen, die immer meinten, sie wollen eigentlich fast mehr, dass die Tage danach erinnert werden, weil dieser Zusammenhalt was war, was sie so enorm als prägend erlebt haben. Also eine junge Frau, die da ihren Partner im World Trade Center verloren hatte, die genau das schildert, wie du erzählst, so von Krankenhaus zu Krankenhaus irgendwie gegangen und auf der Suche nach ihm. Und sie meinte so, da kann man vielleicht fast schon eine Lehre fürs Heute noch draus ziehen, weil das schon auch so ein kollektives Erleben von, wir müssen da jetzt gemeinsam durch und wenn du jetzt hier auf der Straße stehst, Hunger hast, dann nehme ich dich mit, gebe dir irgendwas zu essen. So. Und das habe ich immer wieder gehört, dass das so den Terror, das Grauen so ein Stück weit dann fast überlagern soll in der Erinnerung. Das war so zumindest der Wunsch der Angehörigen, ja.
Das war auf jeden Fall, finde ich, auch zu spüren. Was aber auch dann die Tage danach auch noch dazu kam, und das erinnere ich auch noch, dass auch irgendwie man so eine Unsicherheit hatte, dass man, als man dann wusste, wer vielleicht für diese Anschläge verantwortlich ist, dass man Menschen anders angeguckt hat in der U-Bahn, dass man irgendwie skeptisch war, der sieht vielleicht anders aus, dass man einfach Leute vorverurteilt hat aufgrund ihres Aussehens schon, also ich nehme mich da gar nicht aus irgendwie. Das war so ein ganz komisches Gefühl, wie man Leute angeguckt hat auch.
Ja, gerade für Muslime in den USA und auch in New York war das gerade die ersten Monate, aber auch Jahre danach eben, und das dann alles kam mit dem Krieg gegen den Terror, den Präsident George W. Bush ja dann geführt hat, in Afghanistan zunächst, dann auch im Irak im erweiterten Sinne. Ja, das war keine leichte Zeit und da ist auch sehr viel passiert, was man damals vielleicht schon auch hätte wissen können, aber vor allen Dingen auch im Nachblick sagt, da sind die USA dann auch in der Reaktion übers Ziel hinausgeschossen. Jeff, wir haben ja dann auch erlebt, wie das Land irgendwie reagieren musste, der Präsident oder wollte, und es hat sich so viel auch verändert, nicht nur die Kriege, die ich gerade angesprochen habe, sondern eben auch ist eine ganz neue Behörde eingezogen worden. Heimatschutzministerium, das gab es in dem Sinne ja nicht. Die ganzen Kontrollen bei Flugreisen allein, ich kann mich erinnern, zuvor nahm man in den USA Flugzeuge wie einen Bus. Also ich bin da manchmal so in letzter Sekunde noch eingestiegen und irgendwohin dann geflogen. Und jetzt alles, was jetzt für uns ganz normal ist und für dich, Konstanze, glaube ich, gang und gäbe.
Nie anders erlebt.
Nie anders erlebt. Aber eben auch da hat sich doch sehr, sehr viel auch geändert.
Es gab auf jeden Fall das Gefühl, dass es gab so vor 9/11 und nach 9/11.
Ja.
Und das war wirklich ein Tag, das hat der Welt verändert. Und das ist ein gutes Beispiel von, ja, plötzlich könnte die Familie nicht reinkommen im Flughafen, aber auch so viel anders. Die sichtbare Sachen, so wie das, oder neue Regelungen wegen Sicherheit, Homeland Security Ministerium, aber auch ein Gefühl für Amerikaner, dass sie, ja, also so häufig fühlen Amerikaner wie, wir wohnen auf dieser Insel, wir sind sicher, niemand kann uns anfassen. Und das, also wie Pearl Harbor, hat die Amerikaner tief erschüttert und dieses Gefühl gegeben, dass
angreifbar zu sein oder verwundbar zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und da war ja auch, glaube ich, nicht nur der Ort, also dass es auf eigenem Boden passierte, sondern ja schon irgendwie auch dieses Gebäude so wahnsinnig symbolträchtig. Ne? Also ich habe es ja nicht mehr erlebt, aber habt ihr das noch aktiv erlebt, das World Trade Center?
Auch? Ich war auf dem World Trade Center, auf der Aussichtsplattform mal als Tourist Anfang der 90er drauf. Ja, das war ja auch der Sinn, wenn man so will, dieser Attacken, diese Symbolik auch, die hatte Osama Bin Laden ja bewusst auch gewählt, diese sichtbare, auf Kilometer hinaus sichtbaren Türme und die zu fällen, das war, glaube ich, auch das Ziel. Und du hast, Carsten, hast ein Souvenir mitgebracht.
Ja, leider irgendwie. Ich hatte ja häufig Besuch in New York. Wenn man da lebt, kriegt man häufiger mal Besuch. Und der erste Gang mit dem Besuch war ganz, ganz häufig World Trade Center, 107. Stock, Greatest Bar on Earth. Das sind die Streichhölzer aus dieser Bar, die es heute leider nicht mehr gibt. Wir waren da oben, das war ein sensationeller Weitblick über Brooklyn, über Queens, über Manhattan, sensationell von oben. Das war der Einstieg für jeden Besuch sozusagen. Man ist da hochgefahren in den 107. Stock. Mit 30 Stundenkilometern sind die Fahrstühle da hochgeschossen. Das war super oben. Man durfte nur nicht rein, wenn man Turnschuhe anhatte. Also no sneakers, wurde immer gesagt. Bitte einen schönen Halbschuh tragen oder so. Ja. Aber dann war das so die erste Anlaufstelle und zwei Tage vorher war ich noch oben mit einem Freund und der ist dann am nächsten Tag, einen Tag zuvor, zurückgeflogen und da hat sogar das Auswärtige Amt in Deutschland dann nochmal nachgefragt, ob der auch gut in Deutschland angekommen ist.
Ja, das war die Frage, ne? Weil der Flieger, den du, Jeff, genommen hast, der ging ja auch und einige von diesen Flugzeugen sollten ja auch an die Westküste, deswegen war da auch die Verwirrung und deswegen die Erleichterung deiner Mutter natürlich, als sie dich dann am Telefon hatte. Aber du hast es angesprochen, Jeff, vieles, was sich dann verändert hat danach, war sichtbar oder ist immer noch sichtbar bis heute. Vieles aber gar nicht so sehr und hat dennoch weitreichende Auswirkungen gehabt, wie beispielsweise eben auch die Befugnisse der Sicherheitsbehörden, die Art und Weise, wie FBI, Polizei, aber auch eben Geheimdienste vorgehen können, was ihnen erlaubt ist. Alles im Namen der Terrorabwehr. Und da sind zunächst aber auch beide Seiten. Wir reden ja so oft über das gespaltene Land politisch, aber beide waren sich da auch relativ einig, Demokraten und Republikaner, dass das zunächst mal Priorität hat und alles andere, Menschenrechtsverletzungen oder was auch immer. Dann kam ja bei den Kriegen eben die Foltergefängnisse, Abu Ghraib und auch die ganzen Dinge, das kam hinzu. Das wurde erstmal in Kauf genommen wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn sowas passiert, das ist irgendwas, das einigt ein Land. Und das, klar, sind alle dann, also Amerikaner sind sowieso sehr patriotisch. Aber wenn sowas passiert, dann sind wir alle zusammen in die gleiche Boot, wie man sagt. Und nicht nur das, aber die ganze Welt. Also danach kam von Deutschland, von Europa, von überall Nachrichten von fast jedes Land, der hat gesagt, wir stehen hinter Amerika. Und dann, das haben wir dann gesehen, als die Amerikaner sind dann rein in Afghanistan gegangen. Und Deutschland war dann auch dabei.
Ja, es ist diese uneingeschränkte Solidarität, die Bundeskanzler Gerhard Schröder damals proklamierte und dann eben sehr gleich, wie du sagst, gleich von Anfang an mit den Amerikanern in Afghanistan einmarschiert. Das führte zu einem 20-jährigen Einsatz für die Bundeswehr und für dich persönlich auch.
Ja, bin ich auch dann nach Afghanistan gegangen 2004, als die Taliban war schon dann weg und der Hoffnung war, das Land wieder mit einer demokratischen Regierung wieder aufzubauen. Bin dann kurz nach der Wahl von Hamid Karzai in 2004 dann in Kabul gelandet, zu helfen mit der Parlamentwahl. Und es war eine Zeit von, ne, obwohl der Grund, warum alle da waren, war furchtbar. Es war trotzdem in diese Zeit mindestens eine Zeit von großer Hoffnung und dass irgendwas könnte gut von dieser furchtbaren Attentat kommen und das Land könnte wieder aufbauen mit einer demokratischen Regierung und Chancen für alle und neue Zeiten für besonders für Frauen auch nach der Taliban. Aber ja, heutige Tage nach der Rückzug der Taliban, ja, ist dieser Traum leider geplatzt.
Auch Afghanistan, wo du das angesprochen hast, da sieht man mal, wie lange dieses Ereignis noch Folgen hat. Ich war lange wieder in Hamburg zurück und bin danach auch nach Afghanistan, bin dann über Kabul nach Mazar-i-Sharif, dort, wo die Bundeswehr stationiert war und stand dort auf der Landebahn, als die deutschen Tornados dorthin verlegt wurden und war dann dort vor Ort irgendwie ein, zwei Wochen, um das zu reportieren, um das ein bisschen abzudecken. Also wie lange, das war Jahre danach dann, wie lange sowas noch nachwirkt und wie sehr und wie nachhaltig das die Welt auch ein Stück weit verändert hat, auch wie sich auch so die innere Sicherheit in vielen Ländern, wie sich das verändert hat. Und ja, als ich dann da in Afghanistan stand, zum Glück muss man sagen, wirklich da, wo es jetzt noch nicht so hart war, sondern da, wo die Bundeswehr stationiert war, aber da landeten auf einmal die deutschen Tornados da, um im Kampf gegen den Terror zu unterstützen von oben.
Ja, du warst für die Vereinten Nationen damals da, ihr habt die Parlamentswahl durchgeführt und ich habe dich da auch ein paar Mal besucht. Ich habe auch die Bundeswehr im Norden da in Kunduz dann besucht, habe für ARD Hörfunk und NDR Fernsehen Beiträge auch gemacht und das war, wie du sagtest, Jeff, ich hatte auch das Gefühl, okay, wir hatten zwar auch einmal einen Raketenalarm und es flog auch so eine kleine Rakete übers Lager der Bundeswehr, aber man hatte so den Eindruck, okay, das geht voran. Und dann dieser überhastete Rückzug 2021, Tja, das ist auch sehr deprimierend und bitter zu sehen, all die Hoffnungen, die man hatte und den Aufbau und dass es jetzt wieder zurückgegangen ist.
Ja, du weißt, ich saß auch dann 2 Wochen in August 21 vor der Fernseher, als wir gesehen haben, wie die Flugzeuge sind geflogen, so, wie Leute haben versucht, ihren Namen auf eine Liste zu bekommen, wie alle, die ich kenne von dieser Zeit, haben versucht, durch Freunde, durch Cousin, Cousin, durch egal, so ihre Repräsentanten zu erreichen, jemanden in Kabul zu erreichen, so jemanden auf diese Liste zu bekommen, sodass die raus aus Kabul fliegen könnte. Also Leute, die haben die Amerikaner geholfen, Leute, die haben bei der UNO gearbeitet, für NGOs, Leute, die in Gefahr waren, Leute, die so in Gefahr waren, dass die haben versucht, selber reinzukrabbeln in ein Flugzeug, sodass sie wegfliegen könnte und nur dann runterzufallen zu ihrem Tod. Also furchtbare Geschichte, aber wir saßen alle da und haben ein großes Netzwerk von Leuten, die ich kenne über die Jahre. Leute, die jetzt manche im Parlament sitzen, die haben auch versucht, die haben wenig geschafft, weil es gab nur so viele Möglichkeiten. Aber also diese Leute, mit wem wir gearbeitet haben über die Jahre, dann manche haben das geschafft, aber dann was haben die bekommen dann in die USA? Also viel haben dann keine Hilfe bekommen. Und ne, nach dieser ganzen Hilfe, dass die geleistet haben als Übersetzer, als Fixers für Journalisten, als kommen die an und haben, also manche haben durch persönliche Beziehungen was bekommen, aber von der Regierung waren die wirklich im Stich gelassen nach alles. Aber das war dann wirklich eine der letzte Verletzung, das zu sehen, wie das passiert ist. Wie gesagt, also das war eine Zeit, als ich da war, wo wir dachten, wir bauen hier was auf. Also es wird eine neue Zeit in der Geschichte von diesem Land werden und irgendwas gut kommt von dieser schlechten Geschichte, furchtbare Geschichte. Und dann zu sehen, was passiert ist in dieser August 21, waren wir alle komplett am Boden gestört, ein zweites Mal.
Ja, ein wunderschönes Land auch, muss man sagen. Du hast es wahrscheinlich im Hindukusch da, wo ja auch Deutschlands Freiheit und Verteidigung, wie dieser Satz ja des Verteidigungsministers damals, Peter Struck, hieß. Ja, wunderschöne Gebirge und auch sehr, sehr herzliche Menschen und das eben so zu sehen. Aber es war einer dieser Forever Wars, mit denen auch Donald Trump dann Wahlkampf gemacht hat und gesagt, ich hole euch da raus, beziehungsweise ich werde sowas nie anfangen. Und jetzt scheint er sich in einen eigenen verstrickt zu haben im Iran, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen vielleicht an dieser Stelle jetzt mal da gucken, wir haben jetzt darüber geredet, welche Auswirkungen es für die USA hatte und auch weltweit, auch der Blick auf Terrorismus und Sicherheitsvorkehrungen und all das. Aber es hat für Deutschland, ihr habt den Satz des Bundeskanzlers eben schon zitiert, die Solidarität mit den USA hat eben dazu geführt, dass Deutschland eben da mit im Einsatz war in Afghanistan. Aber diese Terroranschläge vom 11. September, ja, die hatten teilweise ihren Ursprung auch hier in Hamburg. Und das war das Skurrile. In den, ich glaube, drei, vier Tage nach den Anschlägen kam das so langsam raus. Und wir dachten auch alle in der Zulieferredaktion, in der ich gearbeitet habe, wie jetzt? Da dieses Ereignis, auf das die ganze Welt schaut. Und das ist jetzt hier bei uns in einem Hamburger Vorort. Und aber diese Entwicklung, Constanze, die habt ihr jetzt in einem neuen Podcast, den es jetzt an ARD Sounds zu hören gibt, recherchiert und aufgebaut und nochmal nachvollzogen. Wie kamt ihr darauf? Also was war das Ziel dieses Podcasts?
Also wir haben so ein bisschen zum Ziel gehabt, dass die jüngere Generation, also meine und auch die, die noch jünger sind, ein Stück weit nochmal nachvollziehen kann, was damals passiert und was spüren wir davon heute noch so. Und ich fand das selber in der Recherche ein Stück weit überraschend, welche Rolle Hamburg gespielt hat, weil ich wusste das so ganz peripher, aber ich habe es ja nicht als Reporterin erlebt so. Yeah. Und das war einfach irgendwie total faszinierend, das so Stück für Stück zu entblättern, wie sich dieses Weltereignis auch in dieser Stadt irgendwie geäußert hat. Da kann man auch so viel dran ablesen, einerseits so über die transatlantischen Beziehungen schon auch irgendwie, weil diese Stadt so ergriffen war von Trauer. Du hast es vorhin angesprochen, was die Solidarität angeht. So, die Handelskammer hat eine Anzeige in der New York Times geschaltet, die Hamburger Handelskammer, wo dann irgendwie stand, America, Hamburg stands by you, glaube ich. Irre. Und eben aber gleichzeitig, je näher wir hingeguckt haben, eben haben wir auch gemerkt, dass, du hast es angesprochen, Musliminnen und Muslime, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, auch in Hamburg, in Deutschland, diesen Tag so ganz anders erlebt haben und abgespeichert haben und die Zeit danach vor allem.
Ist es richtig, dass 3 der Piloten
in Hamburg studiert haben. Drei von diesen vier Piloten von den vier Maschinen, drei haben in Hamburg studiert.
Genau, drei dieser sogenannten Todespiloten, wie sie danach immer genannt wurden. Diese Straße in Harburg, die Marienstraße 54, da war ich jetzt vor kurzem auch nochmal, um sie mir anzugucken. Es ist wirklich wahnsinnig unauffällig und banal, diese Straße irgendwie, wo dieses Weltereignis irgendwie ein Stück weit zumindest mit ausgeheckt wurde. Ja.
Und die US-Generalkonsulin, die ja gerade ihren Posten erst angetreten hatte, die sah sich dann plötzlich eben verstrickt sozusagen mit den Anschlägen vom 11. September und ihrem neuen Posten.
Genau, Susan Elbow, die haben wir jetzt auch nochmal getroffen für den Podcast. Auch eine schöne Geschichte, die haben wir nicht durch Zufall in Hamburg getroffen, sondern die ist tatsächlich zurückgekehrt jetzt im Ruhestand, weil diese Stadt sie so irgendwie auch geprägt hat und auch die Solidarität danach sie so geprägt hat. Genau, die war ganz frisch auf ihrem Posten in Hamburg. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands ist jetzt, glaube ich, für eine amerikanische Generalkonsulin sonst nicht so der Hotspot schlechthin. Mhm. Und stand dann eben plötzlich vor diesem Scherbenhaufen in der Stadt zu arbeiten, die so einen ganz besonderen Fokus plötzlich irgendwie bekommen hat. Und sie erzählte, und das sieht man auch auf so Bildern im Archiv noch total eindrücklich, dass eben auch dieser Arbeitsort, das Generalkonsulat an der Alster damals noch. Sieht ja so ein bisschen aus wie so ein kleines weißes Haus irgendwie. Und davor eben Blumen, Stoffdecken, Briefe. Sie hatte uns da auch einiges noch mitgebracht und gezeigt. Irre irgendwie, sich das vorzustellen. Sie ist da wirklich so zu so einer Gedenkstätte geworden mit ihrem Generalkonsulat.
War das aber so uneingeschränkt auch, wie es der Bundeskanzler angedeutet hat oder wie es auch eben solche Aktionen wie vor dem Generalkonsulat oder Schweigeminuten, die es ja vielerorts auch gab oder gab es da doch auch, nicht Zweifel oder Häme, aber zumindest
abweichende Meinung irgendwie. Meinung. Ja. Also es war nicht so uneingeschränkt. Wir haben dann in einem Interview von einem Schüler gehört, also der war damals Schüler, hat selber afghanischen Hintergrund, der Vater aus Afghanistan, die Mutter Deutsche. Und an seiner Schule sollte auch so eine Schweigeminute gemacht werden, wie damals nahezu überall, glaube ich, in Deutschland. Und er schildert, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen mit Einwanderungsgeschichte damit so ein bisschen ihre Probleme hatten, dass es da Diskussionen darüber gab, warum machen wir das jetzt, warum haben wir das nicht gemacht, als unsere Familien in Bosnien und sonst wo auch von den Amerikanern teilweise eben Leid erfahren haben und warum jetzt so. Und das hat mich in dem Interview auch total überrascht irgendwie, weil ich immer gedacht hätte, so eine Schweigeminute, wenn Menschen gestorben sind, ist ja irgendwie sowas, was man aus dem Bauch heraus irgendwie sofort unterstützen würde. Aber für diese Schülerinnen und Schüler hatten die USA damals schon eine andere Rolle als für viele Deutsche, weil sie eben verantwortlich sind auch oder zumindest so sahen es die Schülerinnen und Schüler für eben Leid und Vertreibung in ihren Heimatländern.
Wie würdest du sagen, bei euren Recherchen für diesen Podcast, den du ja hostest, hat sich das bis heute noch, also die Auswirkungen von 9/11 auf unsere Gesellschaft, auf Deutschland, wie macht sich das fest?
Also ich glaube tatsächlich vor allem in dieser Ausgrenzungserfahrung von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Also wir waren total überrascht in diesen Gesprächen, wie schnell die Gespräche von damals ins Heute gerutscht sind irgendwie, wie schnell gerade Menschen, die Familie in Afghanistan haben zum Beispiel, plötzlich über die AfD, den Aufstieg der AfD, Remigrationspläne etc. gesprochen haben. Und die ziehen eine Linie. Die sagen eben, mit 9/11 hat für uns ein Stück weit angefangen, dass wir anders angeguckt wurden, dass wir auch als Gefahr wahrgenommen wurden. Und das hat sich fortgesetzt. Und eine Protagonistin schickte uns gestern eben bei WhatsApp nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ein Emoji mit einem gebrochenen Herzen. Also für die ist das irgendwie, hängt das alles irgendwie miteinander zusammen. Und das ist, finde ich, auch eine Geschichte, also vielleicht bin ich da auch ein Stück weit naiv, weil ich selber keine Einwanderungsgeschichte habe, aber zumindest so in diesen bisherigen Jahrestagsbemühungen und Erzählungen ist die zwar schon mal erzählt worden, sicher, aber nicht so präsent gewesen, mir zumindest nicht.
Insofern kann man sich sicher sein, dass 9/11 die Welt verändert hat. Für jeden anders, wenn man mit muslimischem Hintergrund, anders noch als für Menschen, die vor Ort waren, die dort drin waren, die Angehörige verloren haben. Selbst für mich hat sich die Welt jetzt nicht verändert, aber dieser Tag hat mich geprägt, er hat mich irgendwie anders gemacht, er hat mich emotionaler gemacht, angreifbarer gemacht.
Ich habe auch eine, als wir diesen Sommer in die Staaten waren und in New York war, habe ich eine Freundin aus meiner Zeit in Kabul getroffen. Sie ist Afghanin-Amerikanerin, ist nach die USA gekommen als Flüchtlingskind, geflüchtet mit ihrer Familie, fuhr, als die Sowjeten da waren, aber hat mich erzählt mit Begeisterung, dass es gab eine neue Ausgabe der New York Magazine mit der Titel Habibi City und war so begeistert von der Titel. Und es gab Bericht über Zoran Mamdani, der neue Bürgermeister, der Muslim ist, und von vielen anderen prominent muslimische oder arabische Amerikaner, die Künstler sind, Musiker sind, Politiker sind, und hat dann gesagt, ich habe das Gefühl, seit 25 Jahren, dass man als Muslim, besonders in New York, aber in die Staaten, fühlt sich als, muss man schämen sich. Also manche gucken an, wie du bist vielleicht ein Terrorist, Leute haben Angst. Und sie hat das Gefühl, dass mit der Wahl von Mamdani, dass wir haben vielleicht, sind weitergegangen, und das ist jetzt in der Vergangenheit vielleicht für das erste Mal.
Dass etwas überwunden wurde,
ja,
dieses Trauma
das
auch.
Ja, das ist eine neue, furchtbare Zeit, sie will nicht, dass Leute das vergessen, aber dass wir genau weitergekommen sind, dass, also besonders als Mutter von zwei Jungs, und weil sie macht viele, viele Sorge über ihre Zukunft und ihre Sicherheit. Insofern, sie war ganz, ganz begeistert und hoffnungsvoll.
Ja, schön, weil das waren unsere Protagonistinnen und Protagonisten leider auch wirklich gar nicht. Also wir haben ganz viel über so Themen gesprochen, wie auch einen Plan B zu haben heute in Deutschland. Also eine Interviewpartnerin, auch mit afghanischem Hintergrund, erzählte, sie hat einen Notfallrucksack gepackt. Da ist so eine Kosmetiktasche und so drin. Das Auto ist immer vollgetankt. Also das klingt so heftig, und irgendwie haben wir das aber wirklich immer wieder gehört. So diese Überlegung, was mache ich eigentlich, wenn es noch doller wird und ich irgendwann vielleicht hier in diesem Land auch nicht mehr leben möchte. So. Gleichzeitig gehört zu der Geschichte natürlich schon auch dazu, dass, ich meine, das habt ihr als Zeitzeugen anders erlebt als ich, aber so dieses Sicherheitsgefühl natürlich schon enorm erschüttert war wahrscheinlich. Also ich kann durchaus, wie du es auch schilderst, so verstehen, dass man das auch hatte, sich da anders umzugucken. Wer sitzt neben mir in der U-Bahn oder was auch immer. Aber die Leidtragenden davon waren eben all diejenigen, die einfach nur in Ruhe irgendwie Pharmazie in Hamburg studieren wollten und damit eben nichts am Hut hatten, ne?
Ja, ich meine, es hat ja auch viel Veränderung. Ich meine, reden wir allein vom Gefängnis auf Kuba, Guantanamo Bay, also das ist ja immer noch nicht geschlossen. Also das sind alles so Dinge, die doch so nebenbei mitlaufen und wo jahrelang Menschen ohne Prozess, gehalten wurden und man dann auch gar nicht mehr von amerikanischer Seite wusste, was da passiert. Also gerade gegenüber der muslimischen Bevölkerung, wo dann auch viel Gleichgültigkeit diesen Schicksalen gegenüber in der US-Gesellschaft auch jahrelang war, glaube ich, und teilweise vermutlich immer noch. Und das sind so diese Nachwirkungen, und die wir auch jetzt in New York diesen Sommer. Es steht ja wieder ein großes Gebäude an der Stelle daneben. Es ist das ein Turm, der jetzt nicht ein Twin Tower, nicht ein Doppelturm, aber es sind Lücken geschlossen, es sind Wunden teilweise verheilt, aber es sind unglaubliche Narben nach wie vor überall sichtbar. Warst du seitdem nochmal, Carsten, auch wieder mal in New York?
Ich war einmal wieder in New York, also zum ersten Jahrestag in New York, und dann nochmal, weil ich das auch nochmal so mit ein bisschen Distanz erleben wollte. Ich bin 2001, weil ich nicht mehr weiter wusste, weil ich in so einem Loch war, weil ich irgendwann nach 9/11 überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen sollte, habe ich gesagt, ich fange jetzt an zu laufen. Ich bin um das Wasserreservoir in Manhattan rumgelaufen und habe mich für den New York Marathon angemeldet, 4. November.
Das war ein bisschen, 2 Monate später.
Bisschen kurze Vorbereitungszeit, und bin dann mit dem Headset gelaufen, habe da reportiert, auch noch für deutsche Radiosender, und habe das Ganze auch noch mal so extrem emotional mitbekommen, weil an jeder zweiten Ecke Firefighter standen, die Feuerwehren, die ihre Leute verloren hatten. Da sind ja unheimlich viele Feuerwehrleute auch ums Leben gekommen. Und ich wollte das nochmal aufarbeiten, war dann 2007 nochmal da, habe mir das nochmal alles angeguckt, bin dann auch nochmal ein bisschen besser vorbereitet, Marathon gelaufen. Auch keine gute Zeit, also nicht durchgekommen. Dann war ich nochmal da. Aber die Stadt hatte sich meiner Meinung nach da natürlich längst auch wieder beruhigt. Da war es wieder quirlig, da war wieder viel Leben, war viel los in der Stadt. Das war dann alles okay. Und
die Gedenkstätte gab es damals aber noch nicht, ne? 2007. Also diese tiefen Löcher im Boden.
Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das ist, es gibt ja den schönen Ausdruck im Englischen, thundering silence, ne? Also wenn etwas so leise oder nicht hörbar ist, dass es ohrenbetäubend ist. Und für diese Gedenkstätte, ich finde die sehr gelungen, da in New York, hat man eben die beiden Grundrisse der beiden Türme leer gelassen. Und es wirkt trotzdem, als wäre das so voll, weil die ganzen Geschichten, die man im Kopf hat, und man sieht die Türme da vor dem geistigen Auge und es spult es nochmal, bei mir persönlich war das zumindest so, eben auch nochmal ab. Ich finde, das ist sehr, sehr passend und ist Teil eben dieser Geschichte von Manhattan und New York.
Würde immer so sein. Und auch als die haben diese große Licht.
Die Lichtkegel, die dann immer jetzt zum Jahrestag diese Woche, wird es natürlich große Erinnerung geben. Und ist es immer noch so, dass zu jedem Jahrestag die Namen, die fast 3000 Namen verlesen werden?
Ich glaube ja. 3000, genau, das ist so die Zahl. 2999, genau. Glaube ich, das ist so die offizielle Zahl. Ja, ich habe das einmal miterlebt. Auch das ist natürlich ergreifend. Das ist bedrückend auf jeden Fall. Und ich muss für mich sagen, auch wenn das vielleicht jetzt komisch klingt, ich kann ansonsten ganz gut leben, sozusagen auch mit dem Ereignis dazwischen. Aber wenn diese Jahrestage kommen, belastet mich das oder bewegt mich das unheimlich so. Ich bin ein Stück weit auch froh, wenn dieser Jahrestag dann immer wieder vorbei ist, weil man wühlt das alles nochmal auf, man holt das alles nochmal wieder zurück und kann man hinterher wieder durchatmen irgendwie.
Ja, 25. Jahrestag, das ist natürlich auch nochmal eine Markierung und ich habe manchmal das Gefühl, es ist einerseits weit weg mittlerweile schon, so viel ist passiert und dann wiederum so nah.
Ja, ich wollte nur kurz erzählen, ich war jetzt diesen Sommer auch am Ground Zero, weil wir da noch mit einem Sohn einer Angehörigen gedreht haben, ist parallel zum Podcast noch eine Fernsehdoku entstanden. Und das war irgendwie auch faszinierend, weil der ist 24 oder 25, also er war im Bauch seiner Mutter, als dieses Unglück passierte. Mutter stand unten, Vater ist im Turm gestorben und wir waren mit ihm da und da sind ja dann jetzt, kennt ihr ja, irre viele Touris, ne? Leute, die da irgendwie Selfies machen und diese Gleichzeitigkeit, dass da jetzt jemand steht. Und er meinte auch so ironischerweise, der Name seines Vaters steht genau an der Ecke, wo der Haupt-Selfie-Spot am Ground Zero ist, wo dann die Leute irgendwie sich fotografieren, während er da irgendwie bei seinem Vater sein möchte. Also für ihn ist das, meinte so, es ist so eine Gedenkstätte für andere, nicht für ihn. So. Aber ich fand schon auch immer noch ergreifend, da zu sein. Und du hattest die Namen erwähnt, die da alle drum herum stehen. Da steht ja dann bei einigen Frauen, das war mir jetzt das erste Mal aufgefallen, ich war schon ein paar Mal da, auch daneben immer noch so And Her Unborn Child zum Beispiel. Also wo du dann irgendwie noch spürst, okay, da ist noch eine Schwangere verstorben. Das hat mich irgendwie nochmal total ergriffen. Aber die Geschichte darf auch irgendwie weitergehen. Das spürt man, finde ich, auch an diesem Ort so ein bisschen, dass so dieses, dass da jetzt junge Menschen sind und Selfies machen, stört irgendwie auch nicht so wirklich, weil man so spürt, es wächst kein Gras über die Sache, aber es dürfen neue Erinnerungen da irgendwie auch geschaffen werden. So.
Ich weiß, dass unsere Kinder haben auch, als wir in Washington gelebt haben, haben das in die Schule gelernt. Also haben viele Geschichten, es gibt auch Kinderbücher mit manche Geschichte über manche Leute, die da waren an diesem Tag, aber in einem Versuch auf eine Ebene, dass die Kinder das verstehen kann, zu erzählen, was ist passiert an diesem Tag, ein bisschen, also auf eine Ebene für Kleinkinder und so, dass sie später das lernen. Aber die sind auch nach Hause gekommen, ich kann erinnern, und haben dann erzählt von Feuerwehr und ne, auf eine sehr, also innocent Ebene, aber dass die das schon sehr jung in die Schule fangen an, darüber zu diskutieren, für die Kinder, die das haben das nicht erlebt oder kann ich es nicht erinnern.
Ja, ich weiß noch, unsere Kinder haben in der Grundschule damals zu einem Jahrestag von 9/11 so Plakate gemalt, Dear Firefighters, liebe Feuerwehrleute, vielen Dank für euren Einsatz. Und zu einem Ereignis, an dem Sie noch nicht mal geboren waren. Mhm. Und dabei immerhin haben Sie dann verstanden, warum man dann bei den Flugzeugsicherheitskontrollen die Schuhe ausziehen musste. Und all diese Dinge, die da eben zu Ihrem Alltag gehören und so. Ja, es ist ein Ereignis auf jeden Fall, das, wie wir haben es in dieser Folge ja jetzt an vielen, vielen Episoden und Geschichten und Ecken auch erlebt, Nachhalt. Natürlich für die, die es erlebt haben, die genau wissen, was sie getan haben an dem Tag, wo sie waren, wie sie es mitbekommen haben. Nachhalt, aber Constanze, deswegen freue ich mich auch, dass du in der heutigen Folge dabei warst, eben auch die, die es nicht so miterlebt haben, trotzdem auch merken, okay, auch heute, 25 Jahre später, ist 9/11 ein Ereignis, das die Welt verändert hat und nachhaltig beeinflusst. Und insofern bedanken wir uns sehr, sehr herzlich, dass ihr hier zu Gast wart in der heutigen, einer sehr besonderen Folge, wie ich finde, die eben ganz im Zeichen dieses Jahrestages steht, diese Woche. Wir werden das am Freitag erleben, wie New York, wie die USA diesen Jahrestag begehen und die Erinnerungen da wachhalten werden an die Ereignisse und an die Opfer. Aber Carsten, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine persönlichen Schilderungen
und Erlebnisse. Ich empfinde das gerade so ein bisschen sogar für mich als Therapieveranstaltung, dass man mal mit, sonst werde ich immer gefragt, wie war das? Und dann erzähle ich so von mir aus, was mir im Kopf war, die Bilder, die man immer noch hat. Aber jetzt aber mal mit drei Leuten noch zusammen hier im Studio zu stehen, jeder hat eine andere Perspektive drauf. Ich merke irgendwie, wie ich ein Stück weit verarbeite und wie das ein Stück weit eine Therapiestunde auch für mich war. Insofern sage ich auch Dankeschön.
Ja. Danke, dass du hier warst und diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich weiß, es ist sehr emotional und unsere Zuhörer wissen auch, dass ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut und finde, diese ganze Thema ist, bringt viele Erinnerungen, persönliche für dich, dann auch durch deinen Podcast, Constanze, und die ganze Geschichte, die du hast gehört über die letzten Monate und erzählst in deinem Podcast. Es ist immer gut zu erinnern und das hoffentlich haben wir heute zusammen gemacht.
Ja, ich muss auch sagen, Carsten, für mich war es auch ein bisschen eine Therapiestunde, weil wir es immer ein bisschen im Nachhinein verarbeitet haben. Nah am Wasser gebaut, Jeff, sagt man das im Englischen eigentlich auch?
Ich habe einmal das einfach so übersetzt zu jedem, also ein Amerikanischer von einem Build Close to the Water, und die haben mich angeschaut, wie ich.
Where are you built?
Was
bist du? Gewohnt close to the water.
Und ich habe neulich jemand gefragt, was sagen wir? Emotional oder so, ja, ich kann nicht erinnern, wir haben irgendwas überlegt, nah am Wasser gebaut, wir sind Waterworks oder wir sind einfach emotional.
We're emotional, ja. Vielleicht fällt uns noch was ein, dann liefern das wir in der kommenden Folge nächste Woche nach. Für die heutige Folge war es das. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Anregungen, abonniert uns, folgt uns, und natürlich beenden wir diese Folge nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen, auf den wirklich großartig und spannend erzählten Podcast seit dieser Woche eben in der ARD Sounds App oder überall, wo es Podcasts gibt. Pearl Harbor, was es mit dem Titel auf sich hat, haben wir angerissen. Eben das Wortspiel mit Pearl Harbor und dem Schock, den diese Anschläge, dieser Angriff ausgelöst haben. Ja, wie es dazu gekommen ist, die Hintergründe der Todespiloten, wie sie dann genannt wurden, die sich hier in Harburg an der TU zusammengefunden haben. Unbedingt Hörempfehlung, hört da mal rein, von Constanze, die den Podcast hostet, und wir hören uns dann kommende Woche wieder in gewohnter Manier. Vielen Dank, Carsten, vielen Dank, Constanze. Wir sagen tschüss.
Gerne.
Bis zum nächsten
Danke.
Mal.
Bis dann.